Astra, Colada Astra, der Podcast aus Hamburg mit Daniel und Hauke. Astra, Colada Astra, mit Hödmann und Horeis, die Nummer 1.
Guten Tag, meine Damen und Herren, es ist wieder Astra Colada Zeit. Es ist folgende 97, es ist der 27.01.2022. Vor Ihnen sitzt Daniel Hödmann, gebannt auf sein Handy schauen, weil er etwas ganz, ganz, ganz Wichtiges zu erzählen hat. Auf der anderen Seite ist Hauke Horeis, der ganz, 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 ganz gespannt ist, was jetzt Daniel Hödmann von sich zu geben hat.
Naja, wir haben doch beim letzten Mal gesagt, dass wir der Podcast sind, die halt auch Infos raushauen.
So, ja. Haben wir doch jetzt bei jedem Podcast gemacht. Und deshalb hast du jetzt YouTube rausgeholt, genau, weil die Infos, die besten Infos gibt es immer auf YouTube.
Ja, ich war halt auf der YouTube-Akademie, ist ja ganz, ganz, ganz klar, ist ja logisch. Nein, ich wollte nur sagen, Hamburg hat Stand heute die Inzidenz von 1881,9. So, und ich sag, wir kriegen die 2000 noch voll bis Donnerstag. Easy. Schaffen wir.
Tata! Ich wollte eher mit einem freshen Thema hineingehen und zwar wollte ich sagen, kennst du noch Parship?
Sind das diese ätzend glücklichen Menschen, die dich immer von diesen Werbeplakaten angrinsen?
Und wenn du an Parship.
Ich
Parshippe jetzt. Und kennst du noch deren Werbelogo?
Ja.
Und deren Werbemotto?
Ah, alle 5 Minuten?
Alle fünf Minuten verliebt sich jemand auf Parship. Alle 11 Minuten.
Alle 11 Minuten, okay.
Die haben das jetzt nämlich geändert und ich war total.
Weil 11 Minuten nicht stimmt?
Nee, weil ich glaube, das war nicht so ein gutes Motto.
Ach so.
Ich glaube, einfach viel zu viele Shows haben sich darüber lustig gemacht.
Okay.
Deren Motto ist jetzt, lasst uns besser kennenlernen.
Lasst uns besser kennenlernen.
Mit Stop Dating. Es ist so, die werben mit Stop Dating für eine Dating-Plattform.
Verstehe ich nicht.
Die möchten das Daten besser machen.
Ja, aber warum dann Stop Dating?
Stop Dating, Stop Ghosting, Stop Scarfacing, I don't know. Also jetzt guckst du mich an, ja, wie ein großes Tier.
Das holt mich gerade nicht ab.
Also es ist doch genauso, wenn eine Dating-Plattform mit Stop Dating wirbt, ist es so, als wenn BMW jetzt sagt, Stop Driving.
Ja, das wäre so ungefähr, als würde Tinder sagen, Stop Fucking.
Richtig. Und
verstehe ich nicht.
Ist ja auch in Ordnung.
Aber finde ich gut, dass sie es geändert haben nach, ich weiß nicht, wie viele Jahren die diesen 11-Minuten-Slogan hatten. Den hatten sie ja wirklich lange genug.
Ich dachte, ich kann jetzt irgendetwas aus dir herausholen, um eine Überleitung zu schaffen. Weil Daniel Hödmann, wir haben heute einen Gast. Und ich habe mir in den letzten 97 Folgen, habe ich mir Gedanken gemacht, ob das, was wir hier manchmal an Stuff heraushauen, ob das wirklich so, sagen wir mal so, es ist halt teilweise grenzwertig und ich habe manchmal Angst, dass du irgendwie von irgendeiner Person oder vielleicht auch von irgendeinem Club oder von einer Bar einen kleinen Anwaltsbrief bekommst. Und heute können wir im Prinzip eigentlich alles fragen, was wir wollen, denn wir haben heute einen Anwalt zu Gast, wenn ich das richtig weiß.
Das wurde ja auch mal Zeit.
Und zwar haben wir heute zu Gast Reinherr Karl. Spricht es richtig aus?
Ja, das stimmt, das kann man so aussprechen, wenn man möchte.
Und du bist Anwalt?
Ich bin Anwalt, ja, das stimmt auch.
Und du bist Anwalt vom Clubkombinat?
Jein. Ab und zu fragen sie mich was, aber ich bin jetzt nicht so der offizielle Anwalt vom Clubkombinat. Aber ich mache da auch Rechtsberatung für die Clubs ab und zu. Ne? Wenn ein Club was wissen will, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das irgendwann bei mir landet und dann beantworte ich die Fragen, soweit ich das kann.
Was ist so eine typische Frage, die du gestellt bekommst, wo du sagst, Leute, das hatten wir doch schon mal?
Wild plakatieren.
Was? Ist das immer noch up to date?
Das ist up to date, also alles, was du so kennst. Also wir wollen plakatieren, haben plakatiert, haben jemand den Auftrag gegeben, wollen wir andere plakatieren, sowas gibt's ab und zu. Aber viel auch in dem ganzen Zusammenhang Werbung. Ne? Werbung im Internet, darf ich das, wie muss das aussehen, so dass das eine. Das andere sind alle Zusammenhänge in den Vertragsbeziehungen. Wir haben einen lokalen Veranstalter, wir sind örtlicher Veranstalter, wir vermieten die Halle, wir vermieten den Club, wir haben einen Split-Deal. All das, die Vertragsbeziehungen untereinander, sowas sind auch Fragen.
Also bist du Anwalt für Kultur? Nee, so kann man das nicht sagen. Kultur ist es nicht, ne? Also ja, schon, ist es immer.
Es gibt im Englischen gibt es so einen überkandidelten Begriff, da nennt man das Entertainment Law.
Ah. Ja,
also ich bin Fachanwalt auch für Urheber- und Medienrecht, also das heißt, alles, was so in diesem Bereich Rechte, Medien, Kultur reinfällt. Und ich bin innerhalb dieses Spektrums ziemlich stark, sag ich mal, oder ich tue mich ziemlich viel in dem Bereich Musik um. Ne? So, es gibt andere, die arbeiten eher für Film, manche, die auch, was weiß ich, so Presserecht. Das fällt alles unter diesen weiten Bereich, ist ja riesengroß. Ne? Was kenne ich mich aus? Die Spezialprobleme im Arbeitsrecht am Theater. Aber auch dafür gibt es Leute, die dann, weißt du, mehr in die Richtung gehen. Mhm. Bei mir ist Musik das große Thema. Veranstaltungen.
Wenn Daniel Hödmann jetzt in einem öffentlichen Podcast, ich nehme jetzt mal so ein Beispiel. Sagen wir, ich denke mir jetzt eine Bar aus, die heißt Bazille. Mhm. Und die ist in der Schanze. Und die verhalten sich Daniels Meinung jetzt nicht so den Corona-Regeln like. Und sie tun es auch wirklich nicht. Und Daniel sagt dann in diesem öffentlichen Podcast zum Beispiel, die können sich doch mal alle gefickt legen. Oder Gott, wie kann man so dumm sein? Ist das von der Kunstfreiheit gedeckt? Oder kann man ihn dafür belangen eigentlich?
Ja, man könnte ihn belangen, aber da er hier unter falschem Namen auftritt, wird das schwierig, ihn irgendwie ranzukriegen, ne?
Das heißt, man müsste sozusagen eine...
Man müsste seinen Namen kennen erstmal.
Achso, es ist eine Kunstperson sozusagen. Ja. Dieser Daniel Hödmann ist eine Kunstperson. Interessant.
Das heißt jetzt nicht, dass ich das jetzt weitermachen würde oder das verschärfen würde, aber es ist auf jeden Fall interessant zu wissen.
Dass wir eine Kunstperson eigentlich sein müssen. Aber kannst du trotz gleichem Namen eine Kunstperson sein?
Klar, du kannst sie ja abgrenzen davon. Aber der gleiche Name wäre etwas dämlich, oder? Sag ich mal, wenn du dir den bürgerlichen Namen als Kunstnamen gibst, ist es kein Künstlername.
Okay, aber was wäre denn hier von der Kunstfreiheit gedeckt?
Gar nichts.
Gar nichts. Überhaupt also, nichts. Also wenn wir etwas sagen, was jetzt unter Beleidigung fällt, könnte man uns sozusagen belangen. Über eine bestimmte Person, beziehungsweise auch über eine bestimmte Einrichtung.
Jetzt kommt die typische Antwort des Anwalts, und es kommt drauf an. natürlich kommt es auf den Zusammenhang an. Erinnert euch alle an, das ging jetzt nicht um Kunstfreiheit, aber um ein Urteil, das ja doch ziemlich umstritten war, als Renate Künast nämlich gegen Brachialbeleidigungen im Internet vorgegangen ist und das Landgericht Berlin tatsächlich 80-90% dafür von nicht der Kunstfreiheit gedeckt, hielt das für eine politische Äußerung, für eine Meinung, die man haben kann. Man muss abgrenzen, Beleidigung, Meinungen. Und da haben sich doch ziemlich viele gewundert. Nachträglich wurde das auch korrigiert, das Urteil zum Teil. Aber ihr seht, dass das immer doch eine Frage ist. Ich kann jemanden beleidigen, man nennt das dann juristisch eine Schmähkritik. Das heißt, mir kommt es nur darauf an, dem anderen eine reinzuwürgen. Mhm. Ich kann aber auch ziemlich krasse politische Meinungen äußern, ne, wo die politische Meinung und die Meinungsfreiheit im Vordergrund steht und dann sieht es wieder anders aus. Also man muss sich wirklich dann immer den einzelnen Fall angucken. Und das Beispiel, das du gebildet hast, ist ja so hingeschmissen, dass da müsste man ein bisschen Fleisch anknochen, dann könnte man es wahrscheinlich beantworten. Mhm. Aber als Anwalt muss ich immer sagen, es kommt auf den Einzelfall an, weil wenn ich es pauschal beantworte, wer kommt dann noch zu mir und gibt mir Kohle dafür, dass ich den Einzelfall beantworte?
Das ist richtig. Nee, das Beispiel war nach dem ersten Lockdown, wo die ersten Corona-Auflagen waren und Clubs und halt auch Bars Auflagen hatten, wie es dürfen nur die und die Leute rein, die halt geboostert, genesen, wie auch immer sind, gab es das Problem, dass die... hier in der Schanze sich ein Scheiß darum geschert hat, ne? Ob man jetzt getestet ist oder ob man nicht getestet ist. Und da habe ich, glaube ich, gesagt, dass ich das ultra beschissen von der finde und dass sie sich bitte alle gehackt legen können und dass man so einen Laden zumachen sollte. Ich glaube, so habe ich das gesagt. Vielleicht ein bisschen, obwohl drastischer habe ich es, glaube ich, gar nicht gesagt.
Ich weiß nicht.
Manchmal
setzt halt irgendwas bei dir aus, habe ich das Gefühl, und dann ist da so ein roter Faden. Und dann ist da einfach nur Wut und dann denke ich manchmal, ich weiß nicht, ob du gerade merkst, was du halt sagst.
Ja, ja. Aber ich denke mir dann halt, wenn das richtig ist, dass das passiert ist, also wenn ich jetzt einfach sagen würde, die hat dies und das gemacht, obwohl die es nicht gemacht hat, so, das wäre eine andere Nummer, also würde ich jetzt denken, das würde ich auch nicht tun. Aber bei einer Sache, die faktisch auf definitiv ja genauso passiert ist, darf man ja seine Meinung sagen und auch ruhig sagen, dass das total scheiße ist, was die da machen.
Naja, ich will mal eine Gegenfrage stellen, wenn ich sage, jetzt bin ich hier und die scheiß Astra-Stube stellt mir lauter blöde Fragen, fühlt ihr euch persönlich dadurch angegriffen? Weil ich spreche euch ja nicht jetzt persönlich an.
Ja.
Scheiß Astra-Stube, geht mir total auf den Sack.
Kommt dann
nicht auf... Nicht mal einen Stuhl habe ich.
Ey,
wird darauf ankommen, warum die Astra-Stube scheiße ist. Also wenn du das jetzt zum Beispiel sagst, wie mit dem Stuhl, würde ich sagen, Alter, wir haben dir gesagt, setz dich hin und du willst dich nicht hinsetzen. So, da würde ich mich nicht persönlich angegriffen fühlen. Überhaupt nicht. Oder wenn jemand sagt so, ja, die Astra-Stube ist scheiße, ich habe da 3 Konzerte gesehen, die waren halt voll kacke abgemischt. Denke ich mir auch so, Alter,
ja, aber fuck. Bist du die Astra-Stube? Beleidigung, du beleidigst selber einen Menschen. Darauf kommt es an. Ne? Geschützt ist so die Ehre des Menschen. Jetzt kannst du natürlich sagen, na, du identifizierst dich damit und das kommt aufs Gleiche dabei raus. Aber du merkst schon die Unterschiede, die Feinheiten. Alle kennen das, Tucholsky, ne? Alle Soldaten sind Mörder. Ne? Bin ich jetzt davon betroffen, inwieweit? Deswegen muss man sich im Einzelfall angucken. Eines ist halt zur Unterscheidung völlig klar. Wenn im Vordergrund steht, jemand anders zu beleidigen, ne, dass das völlig klar ist, dass es in erster Linie und voll darum geht, dann wird's äußerst heikel. Ne? Da muss man schon viel auf der anderen Waagschale haben, dass es noch durchgeht. Das ist meistens Beleidigung und das ist dann strafbar und nicht gewollt. Wenn du aber deine Meinung sehr drastisch verpackst und die Meinung im Vordergrund steht, ja, dann kannst du damit durchkommen.
Dann könnte ich damit durchkommen.
Leg mich nicht fest, das merkt ihr schon.
Nee, ich finde das super. Nee,
ist ja auch in Ordnung. Ich finde total gut. So ist das Recht. Aber trotzdem balancierst du manchmal, würde ich mal sagen, haarscharf auf der Rasierklinge.
Ne, es ist ein Drahtseilakt.
Es ist ein Drahtseilakt.
Es ist manchmal ein Drahtseilakt auf jeden Fall.
Komm, wir gehen mal in eine andere Situation hinein. Ich habe mal 12 Fragen vorbereitet.
Okay. Nicht.
Die kannst du alle aus dem Bauch heraus beantworten. Manche sind Ja-Nein-Fragen. Wenn du zu etwas mehr zu erzählen hast, total gerne. Und wenn du eine Frage nicht beantworten willst, kannst du auch gerne weitersagen. Es kommt das
kleine Interview für zwischendurch.
Meeresfrüchte erzeugen bei mir dieses Gefühl.
Lecker.
Dieses Gebäude auf der Reeperbahn erzeugt bei mir immer wieder dieses Gefühl, egal wie oft ich daran vorbeilaufe. Welches Gefühl, welches Gebäude?
Die tanzenden Türme. Ich denke mir, die Türme sind schief.
Law and Order oder Daredevil?
Daredevil.
Ich habe für umgerechnet ...... Euro Musik gekauft.
60.000 Euro.
Der beste Plattenladen der Welt war oder ist?
Das Bebop in Rosenheim.
Fragt mich eine Touristin nach Tipps für einen Reeperbahnbummel, erzähle ich Folgendes.
Ich zeige meistens in die falsche Richtung, Richtung Altona.
Das denke ich, wenn Menschen mich nach meinem Horoskop fragen.
Vollidiot.
Aliens, das ist doch alles Mumpels oder ich bin gestern auch schon entführt worden?
Interessiert mich nicht.
Was würde mein 15-jähriges Ich von mir denken?
Es würde mich nicht wiedererkennen. Zum Teil.
Was würde ich meinem 15-jährigen Ich raten?
Weniger Pickelcreme? Weiß nicht. 15-Jährige, das ist jetzt ganz schwierig. Meine Tochter ist 14. Wenn die das irgendwann mal zufällig zu fassen kriegt, dann bin ich dran.
Das ist schwierig.
Ich glaube, ich würde einem 15-Jährigen von heutiger Sicht aus wenig Ratschläge erteilen.
Wenn ich auf einer Party über eine legendäre Nacht spreche, dann über diese.
Die Schwierigkeit ist, an die legendärsten Nächte habe ich nur noch teilweise Erinnerungen, aber meine eigene Hochzeit.
Gerechtigkeit ist?
Gleichheit.
Ich habe dich natürlich hier auch eingeladen, weil ich mitbekommen habe, was du halt vorher gemacht hast, bevor du halt die Schurken aus dem
Musikbusiness
rausgehauen hast, eingebuchtet hast. Du warst früher DJ.
Ja, DJ, das hört sich, also ich war nicht hauptberuflich DJ, aber
ich hab
doch mein ganzes Studio mit DJ-Kram verdient und ganz lange Platten aufgelegt. Mach ich bis heute ein bisschen.
Wann hast du damit angefangen?
Tja, wie so die meisten wahrscheinlich. Auf Kindergeburtstagen war ich halt der dann die Kassette des anderen rausgeschmissen hat, eine vorbereitete reingelegt hat und das erste Mal für Kohle aufgelegt habe ich tatsächlich ab dem Moment, ab dem es möglich war, 16, 17, 18.
Bist du Hamburger?
Nee.
Durch und durch?
Nee, ne? Nicht ansatzweise. Ich bin Rosenheimer. Ich komme aus Oberbayern.
Wie? Das hört man auch ein bisschen.
Das schon, aber ich wollte es nochmal herauskitzeln. Sie hätten es ja auch fragen können, Herr.
Nee, ich mag das ja. Ich mag das ja total gerne. Das wollte ich gar nicht fragen.
Wofür ist Rosenheim nochmal bekannt? Ich habe das noch so im Ohr, Rosenheim.
Rosenheim, das Erste, worauf man angesprochen wird, ist der Film Out of Rosenheim.
Genau.
Was gibt's noch in Rosenheim? Zum Beispiel Eishockey gab es früher für die Älteren. Da wurde immer Eishockey gespielt.
Ist auch deine erste Bar da, wo du aufgelegt hast?
Ja, nicht in Rosenheim, aber im Landkreis Rosenheim sozusagen. Kleine, schäbige Bar, so ähnlich wie das hier.
Sehr gut. Ja, das sind
so, Du bist so hart trocken, Alter. Das ist so unfassbar. Ich krieg schon langsam ein bisschen Angst vor dir. Also ich habe schon vorher ein bisschen Angst gehabt. Ich habe dich ganz anders in Erinnerung gehabt.
Das hat er gesagt, das hat er wirklich gesagt. Er hat gesagt, ich freue mich total auf Montag, auf den Anwalt, aber ich habe auch ein bisschen Angst. Ich so, hä? Wovor hast du denn Angst? Das habe ich auch nicht verstanden.
Dass ich einfach hier ausgehebelt werde in allem, was ich sage. Der kann auf alles, was ich sage, halt eine passende Antwort.
Ja, das kennst du nicht, ne?
Das kenne ich
nicht. Das bist du nicht gewohnt.
Das bin ich nicht gewohnt. Nee,
Paroli kennst du nicht.
Wie kommt man von Rosenheim nach Hamburg?
Geschichte habe ich schon oft erzählt, aber es ist tatsächlich so gewesen und ich finde das eigentlich so blödsinnig, dass man es erzählen kann. Ich bin ja in der Jahrgang 69, das heißt, ich hatte das Glück, dass 89 um diesen Dreh rum war ich genau im richtigen Alter. Und Ende der 80er Jahre, da war ich da unten Schüler, wollten wir in Urlaub fahren nach Ungarn, was da von unten nicht weit weg ist, 88. Und abends waren wir in unserer Stammkneipe ordentlich ein Trinken und ich hatte gehört, dass da tierisch Stau ist an der Grenze, weil das war gerade die Zeit, so 98 haben die Grenzen aufgemacht. Und dann haben wir festgestellt, so, oder das ist irgendwie scheiße, in Urlaub zu fahren und um ewig an der Grenze im Stau zu stehen. Und irgendwann waren wir betrunken genug, dass wir ein anderes Ziel uns ausgewählt haben und haben uns spontan für Ostfriesland entschieden. Von Rosenheim aus ist das meilenweit weg und da fährst du nicht hin. Aber mein bester Freund, sein Bruder hat in Hamburg Nautik studiert. Und Hamburg war für uns damals ein magischer Punkt wegen Hafenstraße, wegen FC St. Pauli auch tatsächlich. Und das war für uns, ne, je weiter man weg ist, desto größer strahlt das. Und damals war auch für alle, die musikaffin und links drauf waren, war Hamburg für mich, für einige interessanter als Berlin. Also den Bruder besuchen, ne, der da Nautik studiert hat. Und so kam ich so mit ungefähr 18, 19 das erste Mal nach Hamburg, das erste Mal auf St. Pauli und habe damals relativ schnell entschlossen, dass es, wenn es geht, dass ich da mal hinziehen werde. Also ein komischer Zufall, aber das habe ich dann ziemlich konsequent in die Tat umgesetzt. Das heißt, als ich dann studiert habe, habe ich während des Studiums, ich habe erst in Erlangen studiert, bin ich dann nach Hamburg gewechselt. Also ich bin ganz bewusst nach Hamburg, aber eigentlich nach St. Pauli gezogen, weil mich das halt angezogen hat.
Also hast einfach dein Herz verloren. Schon.
Kann man schon so sagen. Ihr müsst euch das vorstellen, wenn du in so einer Kleinstadt wie Rosenheim unterwegs bist und so zu dieser Minderheit an linken komischen Vögeln gehörst, wir reden jetzt von den 80er Jahren, dann ist diese Begegnung mit sowas wie St. Pauli ist natürlich eine wahnsinnige Befreiung.
Ne? Klar.
Kiffen in Kneipen, Leute sehen so aus, wie man selbst aussieht, man wird nicht angesprochen und genervt, man kann plötzlich einfach normal sein, ne? So wie man das selbst empfindet.
Hättest du dich damals als Punk bezeichnet oder warst du
nicht ansatzweise? Ich gehörte eher zur schwarz gekleideten, Steine schmeißenden autonomen Minderheit.
Du bist dann auch relativ schnell in den Bars gelandet, oder? Ich habe mitbekommen, dass du mit zu den ersten DJs von Rosis gehört hast. Kann man das so sagen?
Ja, ich war der das angefangen hat. Da.
Ach Quatsch. Ja. Du warst der Allererste.
Ich war der Allererste, ja.
Du bist da hingegangen, hast gesagt, Rosi, was dir hier fehlt, Musikbox raus, ich rein, Platten rauf, Party geht los.
Genau so. Tatsächlich. Also Rosis, auch das ist, als ich das erste Mal in Hamburg war, am ersten Tag, der Bruder von meinem Freund, der kannte da Rosis, da sind wir da hingegangen und damals war das eine Kneipe, in der ein paar Leute rumsaßen. Shanghai Guts war so eine Band, die es immer noch gibt, ab und zu in der Doppelschicht noch auftritt, also so ein paar die ersten Musiker, die ganzen Geschichten, das war für mich auch sehr beeindruckend, plötzlich einer Rosi gegenüberzustehen, die mit Tony Sheridan verheiratet war. So. Und danach bin ich, bevor ich nach Hamburg gezogen bin, immer wieder in Hamburg gewesen, um meinen Freund zu besuchen. Ich hatte dann auch meine Freundin in Kiel und bin ich immer bei Rosis gelandet. So wurde das von Anfang an so mein Stammladen, aber da hat keiner aufgelegt. Und als ich nach Hamburg gezogen bin, brauchte ich einen Job. Und ich habe in Erlangen im Laden aufgelegt, Transfer hieß das. Und das war eine Kneipe mit DJ, der regelmäßig am Wochenende aufgelegt hat. Ich war einer davon. Und das gab es so nicht in Hamburg. Es haben da ab und zu mal Leute aufgelegt, zum Beispiel im Sorgenbrecher. Also wir reden jetzt von 1992, also schon eine Zeit her. Und dann habe ich halt Rosi das vorgeschlagen, dass ich habe gegenüber Hein Heuer gewohnt und habe gesagt, pass auf, ich trage meine Plattenspieler rüber und Mischpult habe ich auch. Du brauchst nur ein langes Kabel kaufen, das kostet nichts, aber das kaufst du gefälligst selbst. Und dann haben wir das Kabel von der Anlage rüber an den Tisch, dort, wo er heute noch steht. Also früher, jahrelang haben wir den Tisch nur quergestellt. Ich habe auch erstmal mindestens ein Jahr oder zwei, habe ich meine jeden Freitag, ich habe immer freitags aufgelegt, habe ich meine scheiß Anlage darüber geschleppt. Und so ging das los. Und dann war Rosis der erste Laden, der regelmäßig so als Kneipe, obwohl es kein Club war oder da war nichts mit Tanzen, einen DJ hatte. Wie gesagt, 92 war das.
Ach krass, nicht nur erster DJ beim Rosis, sondern auch erster DJ auf dem Hamburger Berg.
Nee, das stimmt nicht. Es gab schon zum Beispiel im Sorgenbrecher hat ab und zu jemand aufgelegt. Roschinskis kam, glaube ich, dann danach. Die hatten auch ab und zu jemanden. Aber es gab halt keinen Laden, bei dem du wusstest, wenn ich da hingehe, wird immer ein DJ da sein. Das waren für, im Sorgenbrecher war das damals auch so ein besonderer Abend. Das hat mal jemand gemacht. Das gab so mal hier, mal da. So. Aber Rosis war definitiv der erste Laden, dann damit, der damit angefangen hat. Bei uns steht immer ein DJ, obwohl wir eine Kneipe sind.
Was hast du damals aufgelegt?
Ich habe am Anfang mich diesem Laden mehr oder weniger angepasst, was ja auch irgendwie passte. Und dann ging das so langsam weiter. Das war halt alles so in Richtung Rock, Garagenrock, sowas in die Richtung. Was da funktioniert? Blues, damals hat noch Vince Weber da aufgelegt. Also so in diese Richtung. Soul, da fing es natürlich auch mit Soul schon an, weil ich das auch Soul, Funk und so. Aber ihr müsst euch das so vorstellen. Rosi hat natürlich darauf geachtet, so wie bei jedem DJ, dass du die Leute nicht rauskegelst. Ne? Und ich habe es auch immer so verstanden, wenn du so eine Art Resident-DJ bist, dein Job ist, dass die Leute da bleiben und was trinken und nicht, dass du dich da selbst verwirklichst. Der Punkt war natürlich, ich war ja nicht in diesem Laden, weil ich es da scheiße fand, sondern da konnte ich mich auf eine Art selbst verwirklichen. Und das war später bei Rosi, je erfolgreicher das wurde, desto mehr musste man natürlich den Leuten schon irgendwie das spielen, was sie hören wollen. Aber das ist nicht mehr vergleichbar mit heute, wo so wie ich das mitkriege, ist der Kanon halt ganz eng und das muss halt ganz viel Hits spielen. Sondern da kamen irgendwann die Leute und so war der Laden auch und so waren die anderen Läden, in denen ich aufgelegt habe, dass das Gesetz gehalten hat. Der DJ hat immer recht, wenn es dir nicht passt, geh woanders hin.
Finde ich sehr gut.
Wie lange hat es denn gedauert, bis es funktioniert hat?
Da ist die Frage, wie du funktionieren definierst. Also
wo man wirklich das Gefühl hat, oh krass, hier geht was.
Das erste Mal, als das Gefühl da war, hier geht wirklich was, das war der Moment, als alle Sitzplätze besetzt waren. Also am Tresen hatten 8 Leute Platz, dann gab es da ja 4 Tische oder 5 und da waren auch, also jeder auf jedem Stuhl saß einer und der erste ist im Laden geblieben, obwohl er keinen Sitzplatz mehr hatte. Und dann dachten wir so, wow, so, das ist ja geil. Ne? Und dann kamen irgendwann so die Umsatzgrenzen. Ne? Irgendwann 1000 Mark Umsatz gemacht, später waren es dann halt natürlich deutlich mehr. Und so nach 1,5 Jahren kam halt der zweite DJ dazu, der dann immer samstags aufgelegt hat. Und dann hatten wir 2 Tage. Und dann kam mehr dazu und dann ist, ne, so ist das dann weitergegangen.
Wie lange hast du die ganze Show gemacht als DJ? Bis das Studium los war?
Ja. Nee, noch danach drüber hinaus. Du brauchst doch nicht glauben, dass du anfängst als Anwalt und dann kommen sofort die Leute und du verdienst einen Haufen Kohle. Also, nee, ich habe das auch gerne gemacht. Nur je älter du wirst, desto weniger hast du, oder sag mal, desto länger musst du Wunden lecken. Ne? Also ich habe mich auch immer wie ein Schneekönig drauf gefreut. Ich hatte total Bock drauf. Ne? Klar. Also und ich habe da in anderen Läden ja auch aufgelegt. Also insofern ja, locker 10, 15 Jahre.
Da fällt mir folgende Frage ein. Hast du schon mal die Situation gehabt, dass du mal einen Klienten hattest, der früher bei dir Stammgast war?
Mit Sicherheit, ja.
Achso. Ja, moin. Achso, weswegen bist du hier?
Ja, ja, klar. Das kam immer wieder dazu. Aber ich war ja auch nicht der DJ, sag ich mal. Das ist ja immer so zeitbedingt. Zum Beispiel Rosis, da gab es die Politik, das war auch ganz bewusst. Rosis gehörte dann irgendwann nicht zu dem Kanon der Läden, die damals in der Szene, ne, da stand dann immer, Rosis hatte da nie eine Anzeige und bewusst nicht und es stand nie, was an dem Abend gespielt wird. Sonst hieß es immer, was weiß ich, geh in Spar, da läuft Punkrock, geh ins Molotow XY. Bei Rosis hieß es immer, geh ins Rosi und dann wirst du schon sehen, was passiert. Und das Programm war Exzess irgendwo, ne? Aber Steve hat anders aufgelegt als ich und ich wieder anders als Willi und dann kamen die Soul-Leute dazu und ne, aber der Dreh war immer irgendwo der gleiche und bei Rosis herrschte schon das Programm maximaler Exzess, muss man schon sagen.
Legen da heute immer noch DJs auf?
Ja, interessanterweise. Ich bin vor 1-2 Jahren bin ich mal am Wochenende rein und es sieht, der Laden ist immer noch. Der sieht von innen genauso aus. Praktisch hat sich wirklich nichts geändert. So 1-2 Sachen fehlen. Mir fallen natürlich zu wahnsinnig vielen Gegenständen da drin irgendwie Geschichten ein. Traurige, lustige, komische. Auch St. Pauli-Spieler sind da aufgetaucht. Also das kannst du dir ja vorstellen. So den Aufstieg 95 da gefeiert. Also ja. Aber es sieht wirklich erstaunlich ähnlich aus. Und das Lustige ist, dass halt auch natürlich die Leute im gleichen Alter sind. Ne, es kamen damals auch schon immer ein paar Ältere vorbei, aber das Durchschnittsalter ist halt da die, die in ihren 20ern sind. Und da wird getanzt, die Hütte ist voll. Es ist alles ein bisschen, sage ich mal, in Anführungsstrichen kommerzieller. So. Also kommerzieller heißt in dem Sinn, die Musik, ich hatte den Eindruck, die spielen halt mehr Hits, also so wie das aber, glaube ich, heute einfach allgemein so gekommen ist. Aber viel geändert hat sich da nicht, ne? Die Leute trinken scheinbar weniger und geraucht wird auch weniger.
Ja, es wird vor allen Dingen weniger geraucht.
Die Kids sind halt bewusster mit ihrem Körper. Die gehen halt eher dann
ins Saufen vorher und
gehen dann ins McFit, ja.
Trinken dann weniger in der Bar. Ach,
ich glaub, ja, aber es fing damals schon an. Das fing damals schon an, zum Beispiel Molotow, da ja auch aufgelegt. Und da war dann der Umsatz teilweise wirklich scheiße, weil die Hütte total voll werden am Abend 300, 400 Leute, ne, die bei einer Kapazität von 200 oder sowas, da kannst du dir vorstellen, was da durchgeschleust wird. Ja, ja. Aber die zahlen halt ein bisschen Eintritt. Und dann wunderst du dich, dass du keinen Umsatz hast, ne, weil die sich halt den ganzen Abend an der Cola festhalten. So. Und das ist für einen Laden halt doof. Und das war das für Rosi natürlich das Schöne am Rosis, da war halt, da bist du reingegangen und hinterher, wenn du pleite warst, bist du wieder rausgegangen.
Bist du immer noch auf dem Kiez zu Hause?
Ich wohne immer noch, nicht auf dem Kiez, würde ich sagen, aber ich wohne zwischen Reeperbahn und Elbe, so an der St. Pauli-Kirche.
Und du kannst dir auch nicht vorstellen, das wieder zu verlassen, oder?
Doch, kann ich mir vorstellen, aber ich fühle mich da sehr wohl. Ich glaube, ich gehöre zu den wenigen, die irgendwie, irgendjemand, ich glaube, das war Rocco, der mal gesagt hat, es ist ganz abgefahren, ich habe die Stadt überhaupt nicht verlassen, aber um mich rum irgendwie hat sich die ganze Stadt verändert. Also ich wohne jetzt gefühlt in einer anderen Stadt und damit meine ich so die Gentrifizierung. Das Haus, in dem ich wohne, als ich eingezogen bin, war da eine jugoslawische Familie, eine türkische Familie, zwei Inder wohnten oben und heute wohnen halt eine Familie mit zwei Kindern und ich bin, der Anwalt wohnt da drin und gegenüber wohnt, ja, wir reden jetzt hier von mitten St. Pauli, wir reden wirklich St. Pauli Süd, was in den 90ern heftig war, ne? Da gab es noch Bavaria-Eck und solche Läden, das hat sich natürlich geändert, ne? Die Preise sind ganz anders, deswegen ist das Viertel mit mir altersgerecht mitgewachsen. Mhm.
Aber gehst du noch einmal auf dem Wochenende über das Viertel rüber und denkst dir so, ja, irgendwie nicht mehr so? Oder ist noch etwas da, was dich da daran hält?
Auf jeden Fall. Ich wundere, ich meine, ich bin ja da zu Hause seit fast 30 Jahren. Das heißt, ich kenne Leute, die ich seit, was weiß ich, ewigen Zeiten kenne, die meine Nachbarn gegenüber, mit denen, also viele, die auf St. Pauli bei uns auf der Ecke wohnen, die wohnen da schon lange, mit denen verbinden mich lange Geschichten. Gegenüber, was weiß ich, ich habe auf seinem 40. Geburtstag aufgelegt und ich weiß noch, dass ich mir dachte, scheiße, so alt bist du, jetzt musst du schon auf 40-jährigen Geburtstag auflegen. Der wird nächstes Jahr 60, ne? Also, und was aber schon immer so war, das war, glaube ich, noch nie anders, wenn du St. Pauli Süd wohnst, ist eigentlich die Reeperbahn. Da gehst du am Wochenende eigentlich nicht drüber. Du hast ja deine Läden auf der Südseite, also Komet, und du kannst einmal so ums Carré gehen, Gun Club, Komet, wenn du sowas magst. Corgi gibt es leider nicht mehr, Rafen und so.
Also könnte man dich da abends immer noch antreffen, im Kometen?
Oh, im Kometen war ich tatsächlich erst vor 2 Wochen, aber vorher ein Jahr nicht. Aber das ist natürlich Corona-bedingt, ist jetzt zurzeit alles komisch. Ich gehe bei Weitem nicht mehr so oft aus wie früher. Das ist aber altersbedingt, würde ich sagen, irgendwie eher normal. Aber ich gehe schon noch aus, klar. Ich lege auch noch auf ab und zu. Eigentlich lege ich jedes Jahr einmal im Gun Club auf, vor Weihnachten, so im Dezember. Bei Mike, das ist jetzt auch wegen Corona, funktioniert das nicht mehr. Aber ich hänge nicht mehr jedes Wochenende am Tresen ab.
Hauke schon.
Ich manchmal schon. Ich versuche gerade, die Verbindung zu schaffen aus dem Beruf des Anwalts und dieser harten Nähe zu St. Pauli. Ich finde das so, na, nicht paradox, nicht, aber ich finde diese Verbindung halt so cool. Ich hätte vorher so gesagt, ich glaube, du bist der coolste Anwalt der Welt.
Du meinst so linke Spektrum und trotzdem Anwalt?
Ja.
Ja, aber ganz ehrlich, das ist ja, guck dir Anwälte an, es gibt das in 1000 Varianten. Ich habe neulich von ihrem Kollegen gehört, sein ganzer Job besteht daraus, Schiffe auszuflaggen. Also irgendwie, keine Ahnung, das scheint auch ein Rechtsgebiet zu sein.
Was heißt ausflaggen?
Naja, dafür zu sorgen, dass die unter irgendeiner Flagge fahren. Ich kann es mir auch nicht näher vorstellen. Es gibt Anwälte, die machen nur Arbeitsrecht, nur Familienrecht. Was für ein Albtraum. Gibt es nur Familienrecht? Ich wäre kein Anwalt. Ne? Es gibt Strafverteidiger. Und bei mir ist es so, ich wollte eigentlich immer Strafverteidiger sein. Ne? Also linke Zecke, sehr politisch. Bin komplett strafrechtlich ausgebildet, habe so auch angefangen. Aber gleichzeitig über mein ganzes St. Pauli-Musik-DJ-Ding kannte ich halt viele aus diesem ganzen Musikbereich. Und so habe ich nebenbei auch mich fit gemacht, so ein bisschen, weil du halt gefragt wirst. Ne? Sag mal irgendwie, ich will hier Plattenvertrag unterschreiben oder sowas. Und also habe ich so ein bisschen das nebenbei gemacht. Und was ich immer sein wollte, war ein selbstständiger Anwalt. Und das habe ich auch so angefangen, aber mehr mit dem Ziel Strafverteidiger. Aber innerhalb von 1-2 Jahren kam halt immer mehr aus dieser Musikwelt. Ne? Und dann kommt so eins zum anderen. Und nach 2-3 Jahren habe ich fast nur noch das gemacht und kaum mehr Strafrecht. Und heute bin ich hauptsächlich in dem Bereich zu Hause.
Also du hast dich da schon in dem Bereich Musik erstmal firm machen müssen.
Ja klar, du wirst da also zum einen nicht, an der Uni lernst du das nicht. Mhm. Da gibt es auch Urheberrecht, was so ein ganz wesentliches Rechtsgebiet ist. Das kriegst du da nicht standardmäßig mit. Da musst du halt selber Kurse besuchen oder irgendwie gucken, wie du dich da schlau machst. Ja, und dann im Rahmen deiner Ausbildung gehst du zu Anwälten und musst Erfahrungen sammeln. Und ja, ich weiß nicht, als ich so angefangen habe, eine der ersten Sachen hieß es so, wir brauchen einen englischen Vertriebsvertrag. Alter Falter, ich noch nie einen englischen Vertriebsvertrag. Ne? Heute kann ich dir das, ich habe, weiß ich nicht, Dutzende englische Vertriebsvertrag, das ist heute überhaupt kein Ding mehr. So, aber damals na, dauerte das halt länger. Und ja, so sammelt man seine Erfahrungen und so geht das halt dann weiter. Aber es war, kann man schon sagen, also was ich als Anwalt mache, spiegelt irgendwo rüber, mit welchen Leuten ich zusammen war. Mhm. Und so ging so eins zum anderen.
Wirst du auch von Agenturen beauftragt? Also ich sage jetzt einfach mal Booking-Agenturen aus Hamburg, ob es jetzt, weiß ich, Scorpio, Kingstar, wie auch immer, wenn die Fragen haben?
Ja, als Anwalt darf man nie seine Mandanten nennen. Ein paar Mandanten von mir kennt man so, aber ich vertrete halt mehr, sage ich mal, die Unternehmen, mehr die Firmen, weniger die Künstler. Mhm. Und das geht quer durch die ganze Reihe. Also von Verlag, Vertrieb, Label, Veranstalter, Festival und alles, was so dazwischen hängt.
Bunt gemischt.
Ja. Und ich mach ja auch, was weiß ich, dann so begleitende Geschichten. Ich mache viel Datenschutz, Markenrecht, sowas. Ja.
Würdest du Jizzes vertreten?
Jizzes?
Ja. Weil ganz ehrlich, ich beneide seinen Anwalt halt gar nicht. So, also den er jetzt gerade hat, oder ich glaube, den hat er von Anfang an gehabt, keine Ahnung. Aber es wird jetzt ja wieder neu aufgerollt, dieser Fall, den er da jetzt hat. Und der ist ja schon wieder vor Gericht so. Und ich denke mir so, Alter, A, hat er einen sicheren Job, weil der Typ ja ständig Scheiße baut. Der ist ja ständig irgendwie vor Gericht so. Das ist ja eigentlich gut verdientes Geld, oder?
Ich kenne ihn nicht, aber natürlich würde ich ihn erster vertreten. Ne? Wir sind ja als Anwaltskanzlei, ich bin ja nicht der Einzige, wir sind einen Haufen Leute inzwischen, oder einen Haufen, aber wir sind in Hamburg und Berlin und speziell mein Berliner Kollege Jan Simon, der vertritt fast nur Hip-Hop. Also die wollten mal im St. Pauli-Stadion ein Video drehen. So, und das haben wir sie da nicht machen lassen, das weiß ich.
Aber ist das schwer, manchmal aufzuwiegen, mache ich diesen Job oder mache ich ihn nicht, weil du selber das Gefühl hast, dass das vielleicht nicht richtig ist, was man gerade tut?
So sollte es sein, aber du wärst so schnell ein korruptes Arschloch, dass du dir die Frage nicht mehr so richtig stellst.
Ist es so?
Ich würde behaupten, ganz überwiegend ja.
Okay.
Weil, was willst du zum Beispiel, willst du jetzt bewerten oder beurteilen, ob irgendein Hip-Hopper, ganz viele sagen diese Frage Sexismus, ne? Also da ist es so sehr plakativ. Ich persönlich würde sagen, ich habe einen strengen Maßstab, kann mir das aber auch leisten, dass ich Leute oder bestimmte für Leute, auf die ich keinen Bock habe, muss ich halt nicht machen. Ne? Ein Arzt muss da irgendwie jeden, der am Boden liegt, zusammenkratzen. Ich muss das nicht. Aber die Frage hat sich noch nicht so oft gestellt. Und ich würde grundsätzlich sagen, nach meiner Erfahrung, ne, wenn jemand ankommt und sagt, keine Ahnung, hier willst du, wir brauchen Dauerberatung und dann siehst du, dass ein Haufen Umsatz läuft und du machst ja eh nur Urhebermedienrecht. Ich habe noch nicht erlebt, dass irgendwelche Anwälte der Meinung waren, ich müsste das nicht machen, da macht man das halt.
Aber du hättest schon Skrupel. Skrupel? Also, ja, ich sag mal, Leute zu vertreten aus dem Musikbereich, wo du ganz genau weißt, okay, das ist ein dreckiger Sexist.
Ich schätze schon, wenn ich mir da sicher bin, dann auch ganz sicher. Mhm. Ich habe auch schon Sachen abgelehnt, so ist das nicht. Aber ich bin weit davon entfernt, mich dahinzustellen und zu sagen, irgendwie, dass es da. Ich glaube, wir sind da eher wirklich schäbig unterwegs, würde ich jetzt einfach mal ehrlicherweise zugeben. Du kannst zum Anwalt gehen und bis du da abgelehnt wirst, solange du Kohle auf den Tisch legst, läuft das auch.
anderes Thema nicht, aber wie nennt man denn die Anwälte, die von der Staatsanwalt einfach beauftragt werden, du musst jetzt diesen Menschen vertreten, der ist vor Gericht.
Pflichtverteidiger.
Das sind Pflichtverteidiger. Ist das nicht halt auch ein richtiger Kackjob? Ich meine, weil da vertrittst du ja, also kann es ja wirklich sein, dass du die letzten Wichser vertreten musst. Vergewaltiger, Kindesmissbrauch.
Aber darum geht es nicht bei der Strafverteidigung.
Okay.
Bei der Strafverteidigung geht es darum, dass du überzeugt davon bist, und das bin ich auch, dass jeder Mensch eine ordentliche Strafverteidigung verdient, völlig unabhängig, was ihm vorgeworfen wird. In dem Moment, in dem jemand zu dir kommt, ist das erstens nicht klar, war er es nicht, und als Anwalt ist diese Frage oder als Strafverteidiger völlig irrelevant. Ich habe damals als ich noch Strafverteidigung gemacht habe, ich hätte niemanden vertreten, dem vorgeworfen wird, irgendwelche Faschos. Ich habe das Gegenteil gemacht. Ich habe zum Beispiel den Lobby e.V. vertreten und habe Nebenklagevertretung gemacht für Opfer von rechter Gewalt im Osten. So. Daher kenne ich die ganzen kleinen Käfer zum Beispiel. Die kenne ich immer verbunden mit irgendeiner fiesen Geschichte. Ja. So von den Amtsgerichten, weil da irgendjemand die Zähne ausgeschlagen wurden oder sowas. Und ich würde einen Fascho nicht vertreten, weil ich könnte meinen Job auch nicht, dem könnte ich keine vernünftige Verteidigung angedeihen, ich könnte das nicht. So, also würde ich da die Finger davon lassen. Aber ich bin überzeugt davon, dass völlig klar, jeder Mensch, dem irgendwas vorgeworfen ist, verdient eine ordentliche Vertretung, eine anwaltliche. Und das ist ein wichtiges Prinzip und das muss gemacht werden.
Das sehe ich im Übrigen auch so.
Hatten wir schon mal das Thema, finde ich auch.
Hatten wir schon, ja. Ich finde das auch, dass das...
Das andere ist eher sowas fürs Fernsehen, war es oder war es nicht.
Wie bringst du deine Skills deinen Kids bei?
Ich glaube, da bin ich nicht anders als jeder andere Vater auch. Also du bist ein Vorbild, ob du es willst oder nicht. Ne? Kinder orientieren sich an dir und dann solltest du versuchen, einigermaßen vor das Thema Gerechtigkeit als rechtschaffener Mensch, so das subjektive Element der Gerechtigkeit, du solltest begründen, was du machst und solltest einigermaßen ein plausibles, schlüssiges, vernünftiges Vorbild sein. So, das ist so die persönliche Seite. Das andere Ding, was in meinen Beruf reinspielt, ist natürlich, denke ich, offensichtlich, das ist alles, was mit Nutzung und Internet und, sage ich mal, Abschöpfen von Daten zu tun hat und Datenschutz. Da versuche ich natürlich schon, meiner Tochter ein bisschen von dem zu vermitteln, was ich weiß, wobei ich das Gefühl habe, dass das, da kann ich auch den Mond anheulen.
Das kann ich mir tatsächlich vorstellen, ja.
Welchen Ratschlag würdest du einem 15-Jährigen geben? Du hast nämlich vorher
eigentlich gefragt.
Du bist doch selber Vater. Du weißt,
nee, ich bin kein Vater. Nee? Ich bin nur Onkel.
Ja,
ich bin nur Onkel. Also ja, ich hab eine Situation gehabt, wo ich versucht habe, Instagram zu erklären und einer jungen Person gesagt habe, es ist vielleicht doch nicht so gut, die und die Fotos mit weniger Haut auf Instagram zu packen, weil es ist dann halt einfach im Netz. Und sie so, ja, aber es ist doch nur Instagram. Und habe ich ja gesagt, okay, wir machen jetzt Folgendes. Wir nehmen das Foto, ich druck das 500 Mal aus. Du hast 500 Follower und dann packe ich das hier ins Dorf. Als Poster, so groß. Nee, das können wir dann auch noch nicht machen. Wieso? Das ist doch jetzt gar kein Unterschied, ob das jetzt hier draußen hängt oder jetzt auf Instagram ist. Die Leute können es ja trotzdem sehen, so in deinen Stories. Und da wurde das erste Mal drüber nachgedacht, im Sinne von, was darf ich eigentlich oder was kann ich eigentlich posten von mir? Habe ich dann gemerkt, dass da was angekommen ist. Und danach wird sich dann, jetzt wird sich daran auch gehalten.
Ja, aber das war tatsächlich ein sehr gutes Beispiel auf jeden Fall. So, das finde ich ziemlich cool.
Und ich denke halt auch von der Menge, was halt Kids jetzt halt auch gerade konsumieren und was du halt einfach gerade konsumieren kannst, dass du halt auch, wie heißen diese Gewaltsnippets?
Was?
Es gibt auch diese Gewaltsnippets, wo irgendwie 15 Sekunden irgendwie so harte Gewalt, Leute prügeln aufeinander ein.
Wo gibt es das denn, bei TikTok?
Oder? Ja, auch. Echt? Überall, ja, Reels, TikTok. So, du kannst ja im Prinzip gerade bei TikTok alles.
Die dürfen nur 15 Sekunden lang sein.
Nein, was? Das ist ja eine normale Laufzeit einer Story oder eines Reels, okay, also 15 bis 30 Sekunden. Aber was du dir halt als an Gewalt halt reinziehen kannst, an echter Gewalt, das ist halt so unfassbar. Ich meine, damals hatten wir halt unser Fernsehprogramm und es liefen Jean-Claude Van Damme-Filme und Sylvester Stallone und irgendjemand kam rein und meinte, was ist denn das für ein Schund und so ist nicht das richtige Leben. Aber jetzt hast du halt auf deinem Handy jederzeit die Möglichkeit, raufzugucken, wie sich irgendjemand in Thailand von 5 anderen Typen halt hart zusammenschlagen lässt und denkst so, ja, cool, guck mal, wie der zusammengetreten worden ist.
Das kenne ich noch nicht. Möchte ich auch gar nicht kennen.
Na, du kannst bei TikTok doch eigentlich
das hab ich, das alles sehen. Sehe ich bei TikTok nicht. Wie gesagt, Waschbären, Katzen und irgendwelche Frauen, die komische Sachen machen. Mehr habe ich in meinem Feed nicht drin. Und das ist auch gut so. Und ganz viele Querdenker momentan aus Hamburg. Das ist total krass. Jetzt am Wochenende war ja in Barmbek und in Munzburg war ja die große Querdenker-Demo, weil die ja nicht mehr in der Stadt durften, zur Kunsthalle hin. Da haben sie den ganzen Bums nach Barmbek und nach Munzburg tatsächlich verfrachtet. In Barmbek waren 2000 Leute, in Munzburg irgendwie 1,5 oder so, richtig ekelhaft. Und die Antifa fand ich ganz geil tatsächlich. Die ist einfach hinter denen hergelaufen. Ich wusste nicht, dass das machbar ist. Die Querdenker-Demo ist losgelaufen und ganz hinten, also als letztes sozusagen, ist die Antifa halt losgelaufen. Und das fand ich mega krass. So, das fand ich total super. Und dann gab es total viele Videos von diesen Dullis, die dann halt so gesagt haben, so hier und hier laufen die Schmuddelkinder und die sind auch total aggressiv und die sind auch alle vermummt. Guck mal, die haben alle Masken auf. Und ich so, ja, die haben wirklich alle Masken auf. Die sind nicht vermummt, die haben wirklich nur Masken auf. Das solltet ihr ja nicht auch haben, so. Und alleine wenn du siehst, wie viele das sind, das ist total krass. Also was mir da reingeschwemmt wird, ist schon total krass, so. Und also in Barmbek war am Wochenende richtig, richtig was los. Und die hatten auch wahnsinnig tolle, sorry, wenn ich jetzt aus dem Thema raus bin, aber die hatten wahnsinnig tolle Ordner. Das waren alles dreckige Neonazis. Kein Scherz. Der Sänger von Kategorie C war mit dabei als Ordner für die Querdenker-Demo. Zwei von der AfD waren Ordner von der Querdenker-Demo. Und noch der dritte Weg, heißen die so? Der dritte Weg? Genau, der dritte Weg hatten die ein paar Ordner. Und die waren auch alle sehr martialisch, muss ich sagen. So, also die hatten halt diese typischen, hohe Schuhe, schwarze Jacke, schwarze Hose und diese, wie nennt man diese Handschuhe? Diese Prügelhandschuhe, die so ein bisschen gepolstert sind.
Also Sicherheitshandschuhe.
Ja, so Sicherheitshandschuhe sind. Ja, genau. Und die hatten die halt alle so. Und Leute, die das gefilmt haben, haben dann gesagt so, zum Glück haben wir so tolle Securities hier und haben halt immer so auf die Leute drauf gezeigt. Und die Antifa Hamburg war natürlich auch da und hat natürlich dann Bilder von den Leuten gemacht und gesagt so, das ist der, das ist der, das ist der, das ist der. Also zählt uns bitte nicht, dass ihr nicht mit Nazis mitläuft. Ihr habt sie sogar in eurer scheiß Orga. So. Und das musst du dir mal reinziehen. Und das habe ich dann mehrfach kommentiert bei TikTok, so, ey, so, ihr lauft halt mit Nazis, ihr könnt nicht mehr sagen, ihr lauft nicht mit Nazis, so. Und dann so, nee, das sind ganz normale Leute, die da mitlaufen. Nee, Mann, so, ihr habt hier einen Scheißsänger von einer rechtsradikalen Kackband, erzähl mir doch keinen Kack, hier ist AfD, dritter Weg, was ist denn los bei euch? Die schnallen das einfach gar nicht. Die blenden das komplett aus. Es wird in diesen Videos immer nur gesagt, so, das sind alles ganz normale Bürger, hier Frau und Kind und Mutter und keine Ahnung, und alle laufen schön mit, so. Aber die Ordner sind alles dreckige Nazis. Das ist unfassbar, das ist wirklich, das ist Wahnsinn.
Siehst du, und genau wenn er sich so in Rage geredet hat, passieren die Sachen, wo ich manchmal denke, das könnte irgendwo mal nach hinten losgehen.
Ja, was kann doch nicht sein? Die können doch nicht sagen, nein, wir laufen nicht mit Nazis. Wo seht ihr denn hier Nazis? Und du stehst da und sagst so, ja, hier, da, euer Ordner und der da vorne auch und der da vorne auch. Und die Gruppe da vorne ist vom dritten Weg, Alter. Und die haben ein Schild, wo drauf steht Corona 1933. Wo leben wir denn hier? Also mal ganz ehrlich. Ey, wenn ich da mitlaufen würde, also jetzt bei der Gegendemo oder irgendwo am Straßenrand stehen, wo die würden damit vorbeilaufen, ich würde ausrasten, wirklich, ich würde wirklich ausrasten. Ich darf da auch nicht hin, ich darf da wirklich nicht hin. Wenn ich da hingehen würde, würde ich mich prügeln wahrscheinlich mit den Leuten, ohne Flagge.
Jetzt raste da aus.
Das ist geil, oder? Da kriege ich Hass, das funktioniert nicht. Und dann diese Selbstverständlichkeit, da ist auch so eine TikTokerin, die ist vielleicht 8, 17 oder 16, die geht auch auf diese Demos und macht dann halt so schöne Bilder von den ganzen Familien, die mitlaufen und interviewt die auch, ja, warum lauft ihr denn mit? Ja, nicht mit unseren Kindern hier, nee, die werden nicht geimpft, ja, komm, bla. Und dann am Ende immer so, ja, und das ist die Gegendemonstration. Ich weiß gar nicht, warum sind die denn so aggressiv und warum beleidigen die uns denn die ganze Zeit? Ja, weil ihr Wichser seid, darum beleidigen die euch, ganz normal, so. Aber da gibt's so viele von diesen Leuten, die das machen, so. Und die Antifa wird halt immer als die Schmuddelkinder hingestellt und halt auch immer die Antifa, als wenn es ein Verein wäre, was ich auch total geil finde, so. Ja, die Antifa, der Verein, Alter, die Antifa ist kein Verein. Vereinen, verdammt nochmal, und auch keine, weiß ich nicht, Bildung oder irgendwas, Antifaschismus, ihr Pappnasen, so, was ist los bei euch? Die schnallen das nicht, die sind dumm, wirklich, die schnallen das nicht. Aber es sind halt immer die Schmuddelkinder, die damit laufen, so. Und die wundern sich ehrlich, warum die angeschrien werden, wirklich, die wundern sich wirklich. Da laufen Leute mit diesem Judenstern rum, wo ungeimpft draufsteht, und die wundern sich, warum die angeschrien werden. Ey, den gehört das Bein gestellt, Alter, und das Ding abgerissen. So, sorry, das war's jetzt.
Muss yo, ich mal give it to the motherfucker.
Ey, ich sag mir jedes Wochenende so, ey, ich muss da mit, ich muss da hin und so, ne? Und im Nachhinein bin ich immer super froh, dass ich nicht da hingegangen bin, weil ich wirklich, ich könnte mich dann nicht mehr beherrschen.
Ja, klar.
Ich könnte mich dann nicht mehr beherrschen. Das wird nicht funktionieren.
Könnt ihr euch noch an die Zeit erinnern, wo 2016 die AfD eine Anti-Merkel-Demo gemacht hat und es waren 30 oder 35 AfD-Mitglieder in Hamburg nur?
Ja.
Und man wird, glaube ich, ein bisschen unterwandert gerade. Hamburg hatte so lange in dieser geilen kleinen linken Glocke gelebt und jetzt merkt man auf einmal, das Ding wird unterwandert. Es trauen sich gerade so viele Nazis nach Hamburg, das ist unfassbar.
Ja, das ist richtig, aber ich glaube auch einfach, also irgendjemand hat es ja ganz gut unter so einem Post geschrieben, hat gesagt, so, naja, unsere Leute sind gerade entweder alle beim Boostern oder bei ihrer zweiten Impfung oder denken einfach, nee, es ist gerade einfach nicht die Zeit, auf die Straße zu gehen mit so vielen Menschen. Und das fand ich einen sehr schönen Post und ich glaube, das sagt es auch so ein bisschen. So, ich glaube einfach, dass die Leute gerade nicht auf die Straße gehen, weil sie denken so, ey, wir haben halt eine scheiß Pandemie, Omikron haut uns gerade hier alle aus dem Leben. Ich glaube nicht, dass das so eine gute Idee ist, wenn wir hier mit 15.000 Leuten auf die Straße gehen. Hamburg könnte mit 15.000 Leuten auf die Straße gehen, haben wir ja damals gesehen. So, ne? Wurde ja auch von den, du meinst die Demo von den Clubkindern damals, wo auch Janis Fahl mitgemacht hat.
Genau. Ja, genau.
So. Und ich glaube halt auch, wenn sowas nochmal richtig groß gemacht wird und da alle mitmachen, würde man auch auf jeden Fall mehr als irgendwie, weiß ich, 500 Antifaschisten kriegen, die auf die Straße gehen. Definitiv. So, dafür ist Hamburg laut und bunt genug. Aber ich glaube einfach, dass die sich gerade sagen, nee, ich finde nicht, dass das jetzt gerade der richtige Ort ist und dass man das oder die richtige Zeit ist. Und vielleicht sollte man diesen Leuten auch einfach gar nicht so viel Aufmerksamkeit schenken. Das wäre vielleicht auch mal ein Plan.
Ist ein schwieriges Thema.
Ja, ist es, auf jeden Fall.
Sollte man diesen Leuten Aufmerksamkeit schenken oder eher nicht?
Wen meinst du jetzt mit diesen Leuten?
Die Querdenker-Dullis.
Die Querdenker-Dullis?
Ja, oder Impfgegner, Querdenker-Dullis, Esoterik-Fuzzis, die halt mit diesen Nazis rumlaufen. So, ich weiß nicht, wie ich sie sonst nennen soll.
Ehrlich gesagt, ich glaube, sagen nein, aber ich würde jetzt da nicht so ausrasten, weil da sind einige Unbedarfte definitiv dabei. Also, und
ey, absolut.
Wie viele kriegst du mit, die wirklich angenervt sind von der Politik aus den letzten 2 Jahren, aber die auch keine Möglichkeit haben, die sich natürlich nicht auf so eine Demo begeben würden jetzt so, aber dann irgendwo da in diesem Dilemma hocken. Ne? Ich bin nicht dafür, aber so Protest kommt für mich auch nicht in die Frage, was mache ich jetzt so? Mhm. Also das ist, ich bin froh, wenn die ganze Chance vorbei ist.
Ey, ich auch. So. Aber genau wie du sagst, dieses Unterwandern, so der dritte Weg und auch jetzt auf einmal wieder die AfD, dass die da wieder so hart mitspielt, die zecken sich da jetzt halt rein. So. Und dann zecken die sich halt nicht als Mit-Demo-Läufe ein, sondern machen wir doch mal hier euren Ordner-Scheiß hier. Ist doch super, wir kennen uns doch aus. Linke Zecken können wir verprügeln, wenn die euch nerven. Das ist überhaupt kein Problem. Das kriegen wir hin. Das haben wir gelernt. So, weißt du? Das ist halt nicht geil. Und dann halt ausgerechnet auch noch irgendwie in Barmbek, Alter. Das haben die letzte Woche auch gemacht. In der Woche waren auch 2 Demos. Und die sind halt durch Munzburg gelaufen und durch Barmbek gelaufen und keine Sau hat's interessiert. So, und dann frage ich mich so, okay, warum interessiert das denn ausgerechnet gerade in Barmbek oder in Munzburg niemanden? Weißt du, also wo sind denn die ganzen Leute aus Altona, aus Pauli, whatever, wenn sowas passiert? Ich meine, ich gehe aus Barmbek ja auch irgendwo auf eine Demo nach Altona oder nach Pauli, wenn irgendwas ist. Dann können die doch auch mal alle mal nach Barmbek kommen.
Ja, wahrscheinlich aus dem gleichen Grund, warum du jetzt nicht auf dieser Demo.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich. Bist, weil keiner da Bock drauf hat.
Ja, wahrscheinlich.
Keiner hat Bock auf die Leute und keiner hat Bock gerade sich zusammenzuschließen in einem großen Pulk von vielen Menschen, die sich alle anstecken können. Wenn sie es nicht sowieso schon gerade tun. Anstecken.
Aber vielleicht ist es ja auch ganz gut, dass gar nicht so viele Gegendemonstranten sind, weil wenn man dann wieder sieht, wenn du halt wirklich jetzt, ich sag mal, einen ganz harten schwarzen Block in so einer Antifa-Demo hättest und die bei so einer Querdenker-Demo hinten herlaufen, kann es ja auch ganz schnell sein, dass dann wieder irgendwie Flaschen oder Steine fliegen und dann hat die Presse natürlich sofort wieder den Boomern irgendwo. Ne? Guck mal, hier die Linken machen hier wieder Stress und dann ist die andere Demo, die viel, viel schlimmer ist, sind erstmal die Guten. So. Und darum finde ich das gar nicht so schlecht, dass das nicht so viele sind und dass das auch nicht so ausartet in Stress mit der Polizei. Weil dann wird das halt wieder nur auf die Gegendemonstranten geschaut und nicht auf das wahre Problem.
Rainer, bist du noch so politisch, wie du es früher einmal warst?
Auf jeden Fall bin ich das. Ja, natürlich. Da haben sie vielleicht, sage ich mal, vielleicht bin ich milder geworden, altersmilde oder so, weiß ich nicht, aber natürlich, ja.
Gehst du dann auch manchmal noch mit?
Ich gehe noch manchmal mit, ja. Aber das ist ein hässliches Thema, das ist komplex und wir haben so viel geredet. Ich bin etwas müde geworden, was diese Diskussion betrifft. Momentan ist es eher so das Umfeld, dass ich viel dazugelernt habe und erstaunt bin teilweise, wie krass das manche Leute belastet, wie sie dann irgendwie auch zeigen, ne, mit ihren ganzen Sorgen, wie das manches aus Leuten rauskitzelt. Ne? So, das finde ich schon. Ich war da das eine oder andere Mal, hatte ich den Eindruck schon sehr überrascht, ne, von manchen Leuten, wie sie plötzlich sich für irgendeine Seite entschieden haben oder sich ziemlich deutlich in eine Sache reinbewegt haben oder in so einen Strudel geraten sind. Ne? Das fängt so ein bisschen an, man zweifelt an etwas, so Corona-mäßig, und dann wird dir ja immer die andere Ideologie relativ leicht mitgeliefert. Und dann kommt so von einem zum anderen und die Mutter aller Verschwörungsideologien, Theorien, Thesen ist immer noch Antisemitismus, und das ist halt, steckt dem quasi fast irgendwie in der DNA. Ne? Und dass das dann teilweise so leicht geht, das finde ich schon erschreckend, muss ich sagen.
Aber du würdest, also wenn du jetzt auf eine Demo gehen würdest, egal, ich sage jetzt, es ist jetzt keine linke Demo gegen rechts oder irgendwas, ich sag mal, weiß ich nicht, Umweltpolitik, was auch immer, und du läufst damit. Und du siehst das in deinem Umfeld, hinter dir, vor dir, rechts, links, neben dir, siehst du auf einmal Nazis und unterlaufen Nazis mit. So. Würdest du gehen? Würdest du die Demo verlassen?
Ja, natürlich würde
ich die. Nein, ich frage halt, ne, weil klar. Die laufen mit diesen Leuten mit und ich verstehe es nicht. Wenn ich auf eine Demo bin und ich sehe links, rechts, neben mir irgendwelche Nazis, versuche ich erstmal die Ordner anzusprechen und zu sagen, so, ey Leute, bitte mal da entfernen oder halt nicht so. Und wenn das nicht passiert, dann gehe ich halt weg, dann ist es nicht mehr meine Demo. Man läuft nicht mit Nazis, ganz einfach. So. Und das ist das, was mich so, so verwirrt. So, weil natürlich sind die ganzen Leute, die da mitlaufen, keine Nazis. Das ist Bullshit. Das ist totaler Quatsch. Also, das zu sagen, finde ich auch nicht cool. So, definitiv nicht. Aber sie laufen nun mal mit denen mit. Und das kapiere ich halt nicht. Das verstehe ich nicht. Weil ich glaube auch, dass da genug Leute mitlaufen, die auch gegen Nazis sind, aber die laufen trotzdem mit denen mit. Weil die alle halt was verbindet. Im Endeffekt, ne? Diese Angst, was auch immer, vor Repressalien, die noch irgendwie kommen von unserer bösen Regierung, oder dass die Echsenmenschen uns irgendwie dann doch alle überfallen, dass die aus dem Erdboden rauskriechen oder so.
Mann, bist du wütend heute?
Nee, ich bin ja nicht
doch
wütend.
Du bist schon wütend.
Also, weißt du, warum ich so wütend bin? Das liegt wahrscheinlich daran, weil es in meiner Nachbarschaft auf einmal passiert. Ernsthaft, wirklich. Das liegt daran, dass ich wohne in Barmbek seit 10 Jahren, seit 11 Jahren. Das ist mein Hood im Endeffekt, und das hatten wir vorher nicht. Wir haben eine kleine, coole Antifa in Barmbek, die ist wirklich super, und die war auch da an dem Tag natürlich. Und wir haben auch ein kleines, haben ein kleines Nazi-Problem, aber da hat die Antifa sich immer gut drum gekümmert. So, wir hatten einen Thorsteiner-Laden, der war auch nicht lange da, da hat die Antifa sich auch drum gekümmert, das war alles super. Und jetzt kommen halt diese ganzen Volldeppen und laufen halt in meiner Nachbarschaft rum. Nee, möchte ich nicht. Finde ich nicht gut.
Okay, ich versuche jetzt mal den Bogen zu spannen, indem ich sage, wir haben einen kleinen Jungen. Der kleine Junge heißt Fiete. Fiete stellt immer Fragen, wie ein kleiner Junge sie halt fragt. Immer sehr intelligente Fragen an mich eigentlich, aber ich kann sie nicht so intelligent beantworten, sondern unser Gast müsste sie beantworten. Kindgerecht. Fiete,
Frau! Du Hauke, wieso haben die Ägypter Katzen verehrt?
Weil die Ägypter der Meinung waren, dass in jedem Menschen und Gegenstand irgendetwas Übersinnliches, Übernatürliches ist. Und Katzen bieten natürlich da eine große, sag ich mal, Fläche, in der du alles Mögliche dir vorstellen kannst. Und wenn sie sie verehrt haben, dann, weil sie das Gefühl hatten, dass in denen was mitschwingt, was Besonderes ist.
Ach, fällt auch wegen diesem neuen Leben, oder?
Ich kann mich also daran erinnern, dass man sie auch verehrt hat, weil man gesagt hat, dass Katzen auf beiden Seiten laufen. Auf der Seite der Lebenden und auf der Seite der Untoten.
Oh, stimmt. Das haben sie bei die Mumie gesagt mit Brendan Fraser.
Okay. Das ist Hollywood-Wissen wahrscheinlich.
Großartiger Film, aber da haben sie das gesagt. Definitiv. Das ist richtig. Schaust du als Anwalt-Anwalt-Serien?
Nee, wenn ich was nicht ab kann, sind das Anwaltsserien.
Ist das so, wirklich?
Das ist definitiv so.
Weil es zu übertrieben ist, weil es nicht nah an der Wahrheit genug ist oder am Menschen
kann man nee, auch nicht das so ist sagen, völlig banal, wenn ich irgendwie nach Hause komme, von da den ganzen Tag irgendwie meinen Anwalt gegeben hat, das Letzte, was ich will, ist den Fernsehen gucken und dann Anwälten bei der Arbeit zugucken oder solche, die halt als solche ausgegeben werden. Also das Geil. Ist einfach.
Ja.
Stell dir vor, du bist Automechaniker, kommst nach Hause und guckst ja Sendungen über Autos, wie sie
ja, ist ja grausam. Ja.
Stellt man sich das auch falsch vor? Hast du jemals irgendwie so ein Abschlussplädoyer gehalten, wo du gedacht hast, bam, jetzt habe ich das Ding aber richtig gerockt?
Sowas gibt es ja eher nur im Strafrecht. Ne? Das ist das Einzige, wo du dich zum Schluss hinstellst und plädieren musst. Ne? Erst spricht der Staatsanwalt und sagt, fasst den ganzen Sachverhalt zusammen und sagt, ich bin der Meinung, das muss so und so bestraft werden. Und dann kommt der Strafverteidiger und hält sein Plädoyer und versucht, das anders darzustellen oder versucht, seine Schlüsse zu ziehen. Und das habe ich natürlich schon gemacht als Strafverteidiger, als ich das noch gemacht habe.
Aber das Jury-Ding gibt es nur in den USA?
Das gibt es nicht nur in den USA, okay. Aber es gibt es in Deutschland nicht. In den USA ja. Gibt es das.
Okay. Und das finde ich immer verrückt, dass 12 Leute dafür verantwortlich sind, im Endeffekt nach Beweislage zu entscheiden, ob derjenige schuldig ist oder ob der nicht schuldig ist. Die eigentlich ja keine Ahnung vom Rechtssystem haben.
Das ist egal, aber die Idee ist eigentlich nicht so schlecht. Ne?
Okay.
Weil am Ende entscheiden die ja über die grundsätzliche Frage, schuldig oder nicht schuldig, sagen wir ganz vereinfacht. Und das Strafmaß, das bestimmt dann der Richter nach den Regeln. Aber erstmal entscheidet der Souverän das Volk. Die werden da zufällig ausgewählt über die Frage, die dürfen da mitentscheiden. Also es gibt ja auch Schöffen im deutschen Rechtssystem. Ich habe das einmal miterlebt, das fand ich auch ziemlich cool, muss ich sagen. Da war ich halt Strafverteidiger, kam da hin und dann kam so ein Typ, ein Schwarzer, der quasi den Raum suchte und er sprach passabel Deutsch, nicht perfekt. Also da merktest du, er ist kein offensichtlich nicht hier geboren und aufgewachsen, aber eben war eher so ein Zuwanderer, aber halt, was weiß ich, deutscher Ausweis und damit bist du Deutscher, so simpel ist das. Und dann kommst du in das System und dann hat er so rumgefragt und so, ich weiß nicht, ich muss hier irgendwo sein. Und der Richter, Moment mal, ich guck mal, ah, der Schöffe, alles klar, Sie sind hier Schöffe, Sie sind hier Richter. Was, wo? Und so. Und das hat Vor- und Nachteile, aber erstmal finde ich das als grundsätzliches Prinzip der Entscheidungsfindung gut, dass jemand, der muss jetzt nicht rechtlich gebildet sein in diesem Verfahren, wird sozusagen alles auf den Tisch gebracht und dann gibt es eine Entscheidung. Und wieso solltet ihr beide das nicht sein?
Ich finde das auch interessant, auf jeden Fall. Also
hat Vor- und Nachteile, ne?
Ja, glaube ich sofort. Wie gesagt, ich bin großer Anwaltsserien-Fan, ich bin auch großer Fan von Filmen, von Gerichtsfilmen, so, wo es dann halt um Plädoyers geht am Ende und wie entscheidet sich die Jury. Im Endeffekt mein bestes Beispiel, die Jury, ne, so Megafilm, großartig, dieses Schlussplädoyer ist ja der Hammer eigentlich. Und ich finde das schon sehr interessant, dass da halt irgendwie 12 Leute sitzen, die sich alle A nicht kennen, B aus vollkommen unterschiedlichen Strukturen kommen, ob es jetzt beruflich ist oder ethnisch, vollkommen egal, die da zusammengewürfelt werden und die dann halt irgendwie entscheiden müssen, ob jemand schuldig ist oder nicht.
Ja, aber dann geht es ja auch ums Verkaufen. Dann geht es ja auch um einfach auch die Wahrheit zu verkaufen. Wie verkaufe ich gerade die Wahrheit oder die Unwahrheit so, dass 12 Leute auf meiner Seite sind? Und ist das nicht gerade dann... Also es fühlt sich für mich falsch an.
Aber es ist das Gleiche.
Heißt, im Prinzip ist doch der beste Verkäufer gewinnt.
Ja, aber es ist ja dann auch, das ist nee, ja dann nicht auch
unbedingt,
so.
Ne?
Nein?
Nee, es geht, Wahrheit ist, was ist denn Wahrheit?
Was ist wie, die objektive Wahrheit. Naja, ist ja ganz klar, Wahrheit ist,
ja, so da fängt es ja schon an, wer soll denn die objektive Instanz sein? Am Ende des Tages sammelst du Fakten, Tatsachen und dann musst du schon mal die Unterscheidung wissen, was ist denn überhaupt eine Tatsache? Ja, das merkst du ja gerade wieder bei diesem ganzen Corona-Geschwurble. Na, jeder hat das Recht auf seine Meinung, aber eben nicht das Recht auf seine eigenen Tatsachen. Was ist eine Tatsache? Die Juristen sagen, Tatsachen sind all das, was dem Beweis zugänglich ist. Also ich kann zum Beispiel sagen, wenn heute die Sonne nicht scheint, ne, dann kann ich sagen, es ist eine Tatsache, dass der Himmel bedeckt war. kann ich nachprüfen irgendwie so. Und das sind halt die Regeln, die dann vor Gericht herrschen, die sehr genau beachtet werden, was ich überhaupt heranziehen kann. Und dann gibt es halt bestimmte Grundsätze. Ne? Ich muss dem Angeklagten beweisen, ne, dass er schuldig ist, nicht umgekehrt. Der muss sich nicht irgendwie hier freikaufen oder irgendwie versuchen zu beweisen, dass er unschuldig ist. Und das sind so Prinzipien im Strafprozess, die sehr wichtig sind, die sehr hochgehalten werden müssen, verteidigt werden müssen, die auch hoffentlich Bestand haben. Und auf der Grundlage kommst du zu einem Ergebnis. Und das Entscheidende ist ja, am Ende des Tages soll Rechtsfrieden hergestellt werden. Nicht unbedingt Gerechtigkeit, sondern Rechtsfrieden, dass alle nach Hause gehen und damit leben können.
Dass ein Kompromiss geschlossen wird.
Kein Kompromiss, dass eine Entscheidung gefunden wird, die nach objektiv in diesem Fall festgelegten Verfahrensregeln auf einer vernünftigen Grundlage zustande gekommen ist und mit der alle leben können. Ne? Dann geht das eben weiter. Zum Beispiel, als sie noch früher waren Richter und Henker, das war sozusagen eine Person. Und das haben sie dann irgendwann getrennt. Ne? Michel Foucault ist ein Soziologe, ein Philosoph, der da ziemlich an diesem Thema gearbeitet hat. Das hat schon Sinn, ne? Dass die Richter sagen, wir haben jetzt Recht gesprochen, aber gevierteilt wird er von jemand anders. Mit der schmutzigen Sache wollen wir nichts zu tun haben. Oder dass du Leute in den Knast steckst und wenn sie da drin sind, na, da beschäftigt sich kein Staatsanwalt und Richter mehr, was da drin dann passiert. Also außer mit Strafvollzugsrecht oder sowas. Und das ist halt doch ein entscheidender Punkt, wie das alles zustande kommt. Dass es zum Beispiel transparent ist, dass eine Verhandlung öffentlich ist. Das sind Grundprinzipien, die gelten in anderen Ländern teilweise nicht. Da, unter verschlossenen Türen wirst du von irgendjemandem angeklagt, du weißt überhaupt nicht, wie das zustande kommt und niemand kann da zugucken. Ne? Journalisten sind nicht zugelassen, Öffentlichkeit ist nicht zugelassen. Im deutschen Strafprozess ohne Öffentlichkeit ist der ganze Prozess rechts, also unwirksam.
Ne? Ist das so? Ist es in Deutschland so, dass es immer, also es ist öffentlich?
Es muss öffentlich sein.
Okay, das wusste ich nicht. Klar. Was heißt in diesem Sinne öffentlich? Das heißt,
dass die Öffentlichkeit Zugang hat und das beobachten kann. Wenn keine Öffentlichkeit hergestellt ist, dann kannst du kein rechtmäßiges Urteil fällen am Ende. Es gibt Ausnahmen, wenn zum Beispiel Minderjährige betroffen sind, da schützt du die Minderjährigen vor irgendwelchen Voyeuristen. Also da greift dann ein anderes Prinzip. Das höher ist aber erstmal ist das Wichtigste, die Öffentlichkeit muss hergestellt sein. Es gibt keine Geheimprozesse in irgendwelchen Kellern. Es ist genauso wie, es muss Regeln geben, du kannst nicht einfach von der Straße abgepickt werden von der Polizei. So, sie kommen jetzt mal mit. Warum? Keine Ahnung. Sie werden jetzt ins Auto gezerrt und dann landest du irgendwo. Ne? Das nennt man Rechtsstaatsprinzip. Ne?
Ja, guck mal, überleg doch mal, der RAF-Prozess damals hier mit Bader und so, der war ja auch öffentlich. Den Film hast du doch gesehen, Bader-Meinhof-Komplex?
Nein.
Unfassbar. Auf jeden Fall war diese Gerichtsverhandlung hinterher war ja auch öffentlich. Ich glaube, der ganze Gerichtssaal war eigentlich voll von irgendwelchen, in Anführungsstrichen, linken Leuten, die sich den ganzen Bums halt angeguckt haben. Also selbst so ein großer Riesenprozess war öffentlich.
Aber du kannst dich da anmelden oder du kannst einfach reingehen oder du kannst in so einem öffentlichen Prozess eingeladen werden oder wie kann ich mir das vorstellen? Darf ich in jedem Prozess sozusagen als öffentliche Person des öffentlichen Lebens, boah, aber als normale Person in jeden Prozess eigentlich reingehen dürfen?
Wir reden jetzt vom Strafrecht, ne?
Ja, aber vom Strafrecht, genau.
Aber allgemein im Prinzip ist das so. Du gehst dahin, ne, meldest dich unten an, gehst rein und wenn da eine Verhandlung läuft, ne, dann kannst du reingehen. Du bist die Öffentlichkeit.
Verrückt. Was?
Ja, das natürlich. Was glaubst du denn?
Ich war noch nicht so oft irgendwie im Gericht.
Du könntest jetzt zum Gericht gehen und dir den Jesus-Prozess angucken, wenn du reinkommst. Wahrscheinlich sind doch die Plätze begrenzt wahrscheinlich, ne?
Natürlich sind die Plätze begrenzt und da gibt's dann Regeln. Und das kennt ihr vielleicht auch, die Kämpfe dann, wenn bestimmte Journalisten nicht zugelassen werden, was noch mal schlimmer ist, dann musst du irgendwie eine Regelung finden. Mhm. Weil die Räume halt begrenzt sind. Wenn du die RAF-Prozesse ansprichst, da haben sie ein eigenes Gebäude mehr oder weniger erschaffen und gebaut, um das Ganze logistisch bewältigen zu können, dass du gleichzeitig die Sicherheitsfragen beantworten kannst. Ne? Der ganze Prozess war natürlich extrem lief unter dem Vorzeichen ab, dass man damit gerechnet hat, dass sie befreit werden und so weiter. Dann gab es ein Riesenthema natürlich mit Zusammenlegung der politischen Gefangenen. Das kennt ihr vielleicht auch noch von früher damals. Also welchen Kontakt dürfen die untereinander haben? und so weiter. Genauso der Zugang von Anwälten oder dass Anwälte mit ihren Mandanten, dass die Kommunikation absolut geschützt ist. Aber es gibt noch viel mehr solche Prinzipien, dass alles zusammengefasst führt dazu, dass es ein sogenanntes rechtsstaatliches Verfahren ist. Ne? Dass du Anspruch zum Beispiel hast, dass es in jeder Kultur eigentlich gleich, ne? Wenn man Gerechtigkeitsprinzipien weltweit zu allen Seiten zusammennimmt, dann ist ein Prinzip, hat es immer gegeben, das ist das sogenannte rechtliche Gehör. Also, dass du beide Seiten anhörst. Ne? Wenn dich irgendjemand ankackt wegen irgendetwas, hast du das Recht, dass du dich auch äußern kannst, dass du sagen kannst, Moment, ich werde hier angeklagt und sowas und dann hast du ein Recht dazu, Stellung zu nehmen. Da kann der Richter nicht sagen, sie halten mal irgendwie die Schnauze. Ne? Sie besitzen die Frechheit, hier überhaupt noch irgendwie etwas zu sagen bei diesen abscheulichen Taten, die ihnen gerade vorgeworfen sind. Seien sie gefälligst still. Nee. Du hast ja auch im Strafprozess als Angeklagter immer das letzte Wort. Das kannst du dann nutzen oder nicht, aber es muss dir gegeben werden. Mhm. Wenn das vergessen wird, ist das Urteil rechtswidrig. Dann kannst du das anfechten und dann hat es keinen Bestand.
Bist du Fan von unserem Rechtssystem?
Doch, das bin ich schon, ja.
Was würdest
Fan
du?
Fan ist jetzt zu viel.
Ja, nee, Fan ist jetzt übertrieben.
Geiles aber, Shirt, Fan vom deutschen Rechtssystem.
Fan ist übertrieben, ja.
Super, und dann kann ich schön zu Hause wieder St. Pauli Süd rumlaufen. Bist du der Typ, der gesagt hat, bist Fan vom deutschen Rechtssystem?
Nein, Fan ist übertrieben.
Nee, aber es gibt Prinzipien, da sind wir schon noch ein Rechtsstaat, die auch, die haben jetzt nicht unbedingt wir unsere unmittelbaren Vorfahren in dieser Gegend erkämpft, sondern die wurden teilweise, da sind viele Leute gestorben, um das durchzusetzen und zu erkämpfen, dass bestimmte Prinzipien gelten.
Aber gibt es Rechtssysteme in anderen Ländern, wo man als Anwalt auch mal so rüberschiebt und denkt so, oh, das finde ich schon ein bisschen geiler als in Deutschland?
Die Frage habe ich mir so rum noch nicht gestellt. Ich habe sie mir eher andersrum gestellt und habe mir, ich denke mir da speziell in der Türkei, ich habe einen wahnsinnigen Respekt teilweise vor den Kollegen, sich hinzustellen und wenn du nicht geschützt bist, trotzdem deinen Job zu machen in dem Wissen, dass das jederzeit völlig willkürlich für dich nach hinten losgehen kann. Es gibt natürlich x Beispiele dafür, in denen Anwälte, das geht bis hin, dass du halt eines Morgens nicht mehr aufwachst oder auf der Straße über einen Haufen geknallt wirst. Also das ist definitiv so. Ja. Und da muss ich sagen, habe ich den höchsten Respekt. Das gilt auch für Journalisten, ne? Auch in den gleichen Rechts- oder Unrechtssystemen, die ihren Job machen. Ne? Die versuchen, die Tatsachen als solche zu benennen. Und genauso Anwälte, die sich hinstellen und sagen, diesem Menschen gehört, dem stelle ich mich an die Seite, in dem Wissen, dass ich mich mit einer übermächtigen, unrechtmäßigen, sage ich mal, Staats- oder Regierung damit mit Sicherheit nicht beliebt mache und die Folgen dafür zu tragen habe. Ich kann jeden Abend nach Hause gehen und mich bedroht niemand.
Ne? Ja, sorry wegen dem Fan des deutschen Rechtssystems. Ich habe das gerade erst dann wirklich auch gecheckt, dass du ja auch eine Person bist. Also machst du dir manchmal Gedanken oder hast du manchmal Angst um dich als Person durch deinen Job?
Nee.
Gar nicht?
Nee, nicht. Hatte ich noch nie.
Weil das ist mir gerade erst bewusst geworden.
Ja, das ist ja vollkommen. Fan schneiden wir auch raus, das fand ich auch nicht geil.
Nee, aber das kannst du auch einfach mal drin lassen, weil ich auch mal selber mal revidieren kann, dass ich halt was Falsches gesagt habe.
Ich habe das mit dem Fan gesagt.
Ja, aber ich habe das immer mit dem T-Shirt gesagt.
Ja, darum geht's. Ach ja, ging gerade nicht um dich,
Hase. Fan ist ein bisschen echt hochgehängt, aber grundsätzlich, ich komme ja definitiv, sagen wir, aus der extremen Linken, wenn man das so will. Und da haben wir das durchaus anders gesehen. Ich habe auch früher, kleiner Ausflug, als DJ in der Fachschaft, sage ich mal, Jura, Erlangen, wo ich auch mal studiert habe, auch die schönen Slime-Songs dazu aufgelegt. Das war sehr lustig. auf der einen Seite ist das vielleicht ganz cool und man muss da immer ein wachsames Auge drauf haben. Aber grundsätzlich bin ich heute schon der Meinung, haben wir eher das Glück, dass wir hier doch in einem Rechtsstaat leben dürfen und auf der Speckseite der Welt zu Hause sind, sage ich mal. Unverdienterweise.
Auch wieder Punkt. Obwohl ich gerade noch gedacht hatte, als du von damals gesprochen hast, war da niemals irgendjemand in der linken Szene, der gesagt hat, du Rainer, jetzt Anwalt? Das hätte ich jetzt aber nicht gedacht. So, von deinen Homies von damals.
Meine Homies damals, nee, im Gegenteil, ich bin ja Anwalt geworden, um genau das zu machen. Deswegen wollte ich ja Strafverteidiger werden. Es waren eher die anderen, die dachten, dass ausgerechnet du, Vogel, Jura studierst. Das war eher komisch. Ne? Heute würde ich mir wünschen, dass viel mehr die von, heute ist es übrigens, glaube ich, tatsächlich so, aber so meine Generation, wenn da irgendjemand links drauf war, da hat kein Mensch BWL studiert. Ja, das war eben so, bäh. Ne? Wenn, dann macht man irgendwie opfert man sich, macht dann Jura oder ich kannte sogar Leute, die sind extra zum Bund gegangen, um an der Waffe ausgebildet zu werden für die Revolution und sowas. Ne? so Fantasien, aber viel wichtiger wäre, dass vernünftige Leute Wirtschaft studieren und diese Zusammenhänge auch verstehen, um dann auch was verändern zu können, ne? Auch in den Diskurs eingreifen können.
Das ist schön, das ist richtig.
Das finde ich auch gut. Ich würde es damit mit diesen letzten Worten halt zum Abschluss bringen.
Ich wollte gerade sagen, das war ein sehr schönes Schlusswort.
Würde ich auf jeden Fall sagen, war ein sehr schönes Schlussplädoyer. Ja. es gibt eine Frage, die wir nicht gestellt haben, die du hättest beantworten wollen.
Ihr habt mehr Fragen gestellt, als ich erwartet habe und wir können ja nicht ewig weitermachen, aber meine Frage an euch, wieso macht ihr das hier überhaupt? 97 und was habt ihr euch für die 100. Sendung ausgedacht?
Wir machen das. Erstens, wir haben angefangen, das für uns zu machen. Mhm. Und in der 97. Folge kann ich dir sagen, wir machen es immer noch für uns. Also es gibt nichts Schöneres, als einmal die Woche jemanden einzuladen, der vielleicht etwas vollkommen anderes macht als man selbst, aber vielleicht aus der gleichen Stadt kommt, vielleicht auch Kulturschaffender ist, den man nicht kennt und mit dem auf der einen Seite mit einem Bier über Gott und die Welt philosophieren kann, über Mumpitz, aber halt auch irgendwann zu einem ernsten Punkt kommen, um dann sich vielleicht selber etwas, weiß ich nicht, davon mitzunehmen. So, wir haben oft Situationen gehabt, wo wir halt auch Menschen aus der LGBTQ-Szene gehabt haben und angefangen haben, weg von dem Gedanken zu kommen, wir sind halt weiße Männer, können aber sprechen wie immer, sondern, so geht's der anderen Person. Vielleicht mal drüber nachdenken und halt versuchen, sich mitzuentwickeln. Und dieser Podcast hilft uns, diese 2 Jahre nicht stehen zu bleiben, sondern halt einfach mit uns, also dass wir halt auch in dieser Corona-Situation halt einfach wachsen. Und wenn es halt nicht intellektuell ist, dann halt gesellschaftlich. Keine Ahnung. Und für die 100. laden wir uns halt Jörg Mechenbier ein von Love A.
Und noch irgendjemand.
Auch jemand aus der linken Szene.
Auch jemand aus der linken Szene.
Wenn das jetzt jemand hören sollte und ihr habt jetzt die Gelegenheit, irgendwie ein bisschen Werbung für euch zu machen, welche Podcasts ihr schon gemacht habt, würdet ihr empfehlen, dass ihr sagt, ey, passt mal auf, hör dir mal Folge XYZ an. Das ist gut gelaufen, das war spannend, da kriegst du mit, was wir hier so machen, wir sind und es ist eine tolle Sendung gewesen.
Oh, das ist schwierig. Ich würde sagen, auf jeden Fall unsere Domina.
Kann ich dir sofort beantworten. Es gibt wirklich 3 gute Folgen. Und einmal ist es die mit dem Titel Der Lauch im Stechschritt. Das ist die Folge mit Johannes Oerding.
Ja,
dann
stimmt.
Gibt es die Folge mit der Domina, die heißt 2 normale Männer und einmal ein normales Mädchen mit einer ehemaligen Prostituierten. Die finde ich ganz wundervoll.
Das stimmt, das wären auch tatsächlich meine 3, wo ich sagen würde, Anspieltipp, hört euch die 3 an und dann den ganzen anderen Quatsch, den wir gemacht haben.
Cool. Das ist doch wunderbar, dann danke ich euch für das Schlusswort. Schön, dass ihr heute hier
seid. Ey Mann, du bist ein geiler Typ. Wir haben noch eine Playlist und zwar, die heißt Astra Colada Nachtasyl. Die könnt ihr auf Spotify abonnieren, wenn ihr möchtet. Und wenn ihr sowieso gerade bei Spotify seid, könnt ihr uns auch, wenn ihr möchtet, ein Sternchen geben, uns runterladen. Das hilft uns bei der Verbreitung dieses wundervollen Podcasts.
Der Meatloaf ist gestorben. Hatten wir ja schon, ne? Finden wir traurig. Also ich finde das wirklich traurig, weil ich großer Meatloaf-Fan bin. Auf jeden Fall von Meatloaf, You Took the Words Right Off My Mouth. Definitiv. Dann möchte ich bitte von Soul Asylum Somebody to Shore hören. Wahnsinniger Song. Weg von, also Runaway Train einfach mal aus dem Kopf kriegen. Das Album ist wirklich großartig. Also das kann man immer noch hören. Und bitte von Johnny Cash, The Man Comes Around.
Okay. Ich packe auf unsere Playlist drauf. Wieder Eigenwerbung. Wir bringen morgen einen wundervollen Song raus. Der heißt Stille. Der ist wundervoll. Der ist super schön. Ich packe ihn drauf. Und hast du einen Song, wo du, oder mehrere Songs, wo du sagen würdest, den würde ich draufpacken?
Zurzeit würde ich definitiv sagen, Team Scheiße, Karstadt-Detektiv.
Geil.
Das ist ein großartiger, sonst müsste ich jetzt ein bisschen spicken. Ich würde auf jeden Fall den Song, den ich zufällig gefunden habe, der schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, The Bronx, und zwar von Booker T und Gesang Lou Reed. Wusste gar nicht, dass die mal irgendwas zusammen gemacht haben. Sensationell. Und definitiv von Kevin Morby, Beautiful Stranger. Einer der lässigsten Songs unter der Sonne. Und definitiv noch, da denke ich so ein bisschen an den Gun Club, wo ich so gerne mal wieder auflegen würde. So Ende November, jetzt dauert das ein Jahr, aber ich, für 22 bin ich echt, habe ich so ein bisschen Hoffnung. Und zwar muss da unbedingt gespielt werden. Desert Cruiser von Truck Fighters.
Geiler Song.
Dann hören wir uns da draußen nächste Woche.
Das tun wir.
Zur 98. Folge.
Oh, 98.
Bin ganz aufgeregt. Und danke und tschüss.
Danke und tschüss. Vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank, dass du da warst.
Tschüss.
Tschüss.